Uni?
Ja, top, super.
So, viele wundern sich wahrscheinlich jetzt, warum dieser Teller mit dem Kuchenstück hier steht, sicherlich, oder? Wer von euch wundert euch? Stellt euch vor, in eurem Lieblingscafé bestellt ihr zum Beispiel dieses leckere Stück Streuselkuchen und der Kellner bringt euch dieses Stück Kuchen, sagt aber dazu folgenden Satz: Ach, übrigens, der Kuchen sieht zwar lecker aus, der schmeckt bestimmt auch ganz gut, aber ich habe aus Versehen einen kleinen Spritzer Rattengift in das Kuchenstück getan. Das ist nun gar nicht viel drin, nur ein bisschen Gift drin. Würdest du das noch essen? Wer würde es noch essen? Keiner wahrscheinlich, ne? Genau, ich gebe das mal weiter, aber das brauche ich jetzt nicht weiter. Genau, bitteschön. Ich kann euch versichern, da ist kein Gift drin. Genau. Dieses kleine bisschen, ja, visuelle Beispiel wollte ich euch bringen. Es geht sich heute nämlich um die Gemeinde in Thyatira, eine tolerante Gemeinde mit giftigem Kompromiss. Und das Stichwort ist hier das giftig. Kleine Teile von etwas Giftigen können eine ganze Mahlzeit, ja, schlecht machen, ja, und ungenießbar machen. Und das wollte ich damit ein bisschen verdeutlichen. Da wird es dann später auch drum gehen. So. Heute geht es um das vierte Sendschreiben. Und wie ihr vorne schon seht, Gemeinde Thyatira, wir haben bereits jetzt schon drei Sendschreiben gehört. Und es ist das längste der Sendschreiben, das wir in der Offenbarung finden. Und wenn wir über die Sendschreiben sprechen und darüber predigen, dann sind es immer existierende Gemeinden, die damals es in der Türkei gab. Ja, das war unter der römischen Herrschaft gab es Gemeinden, die entstanden sind. Wir haben jetzt schon Ephesus, Pergamon und Smyrna gehört. Und auch das war eine dieser Gemeinden. Und die Briefe, die wurden primär an diese Gemeinden geschickt und geschrieben. Das merkt man auch in der Art und Weise, wie sie geschrieben sind. Da sind Bilder drin, da sind Beispiele drin, die diese Gemeinden damals wahrscheinlich viel, viel besser verstehen konnten, als wir das heute verstehen können. Trotzdem sind sie in der Bibel drin und wir können sie lesen und wir können daraus Dinge lernen und für uns mitnehmen. Ich werde dieser Predigt nicht jedes Bild und jeden Vers ja, genau und ganz detailliert auslegen und beleuchten können. Dafür fehlt mir einfach die Zeit. Ich habe aber in der Vorbereitung sehr, sehr viel mich mit diesem Text befasst und wer da Interesse hat, kann dann nachher nochmal auf mich zukommen. Genau, bevor wir gleich den Predigtext zusammen lesen, möchte ich mit uns mal eine kleine Zeitreise machen. Ich möchte mit uns mal etwas zurückgehen in das Jahr 90 nach Christus, in dem diese Sendschreiben geschrieben wurden, also 1935 Jahre in die Vergangenheit. Und wir springen mal in die Rolle eines fiktiven Bewohners, damals der Stadt Thyatira. Und dadurch werde ich euch so ein bisschen zeigen, mit was wir es da in dieser Stadt zu tun hatten. Ich bin Alexandros und ein Purpurhändler, ein typischer Bewohner der Stadt Thyatira. Wir befinden uns im Jahr 90 nach Christus in Thyatira, einer Arbeiterstadt mit knapp 74.000 Einwohnern, nahe den Flüssen Kaikos und Hermos. Unsere Stadt liegt an einer sehr wichtigen Handelsroute zwischen Pergamon und Sardes, etwas abgeschieden, weiter weg in den Hügeln Kleinasiens. Warte mal, kurz gucken. Oh, sorry, das war zu weit. Genau, hier habe ich das einmal gezeigt. Das sind alle Sendschreiben, alle Gemeinden. Wir hatten jetzt Pergamus, Smyrna und Ephesus. Das sind die Gemeinden, die alle relativ nah an der Küste gelegen waren. Und dann gab es die Gemeinde Thyatira. Seht ihr auch schon, das ist schon mehr im Landesinneren. Heute heißt diese Stadt Akisa. Und genau, habe ich dann mal auf der rechten Seite gezeigt. Was unsere Stadt besonders macht, sind die vielen Handelsverbände. Wir nennen sie auch Gilden oder Zünfte. So könnte die Stadt ausgesehen haben. Und diese Stadt hatte Purpurhandel, Wollweber, Kupferhandwerk, Töpfer, Gerber, Schmiede, Weber, um nur einige zu nennen. Wenn wir einen handwerklichen Beruf ausüben wollen, müssen wir Mitglieder in einer Gilde sein. Unsere Stadt hat kein besonderes religiöses Zentrum, wie ein Tempel zum Beispiel, wie es in den Städten Ephesus und Pergamon gibt. Was wir haben, sind Schutzgötter. Zum Beispiel Apollon. Und denen verdanken wir, dass das Handwerk so gut läuft. Wir tolerieren grundsätzlich alle anderen Götter und Gottheiten. Zu Ehren unserer Götter treffen wir uns häufig zu Festen. Da opfern wir dann unseren Schutzgöttern Fleisch, um ihre Gunst zu gewinnen. Später gibt es ein großes gemeinsames Essen und da verzehren wir dann diese Speisen. Es kann auch mal passieren, dass sich das Gelage nicht nur auf Essen und Trinken beschränkt. In manchen Zünften soll es sogar Pflicht sein, an der kultischen Prostitution teilzunehmen. Wir möchten uns mit diesen Dingen tief spirituell mit unseren Gottheiten und unseren Schutzgöttern vereinigen. Und um die Akzeptanz unter den anderen Handwerkern nicht zu verlieren, machen wir bei allem einfach so mit, was diese Gilden halt eben vorgeben. So sichern wir uns den wirtschaftlichen Erfolg und haben nicht so massiv finanzielle Folgen, wie es zum Beispiel diese Christen haben, die sich weigern, diesem Kult, oder einige Christen haben, die sich weigern, sich diesem Kult hinzugeben. Ich hoffe, ich konnte mit dieser etwas anderen historischen Einordnung euch ein bisschen vor Augen führen, mit was wir das zu tun hatten, weil ich finde es besonders wichtig zu wissen, an welche Gemeinde und in welche Situation schreibt Jesus diesen Brief, dieses Sendschreiben, und was möchte er damit verdeutlichen. Und wir hören jetzt von der Priska den Text aus Offenbarung 2, 18 bis 29 aus der Neuen Genfer Übersetzung.
Die Botschaft an die Gemeinde in Thyatira. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Thyatira, der Sohn Gottes, dessen Auge wie Feuerflammen lodern und dessen Füße wie Golderz glänzen, lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deine Liebe, deinen Glauben, deine Hilfsbereitschaft und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du heute sogar noch mehr tust als früher. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du lässt diese Isabel, die behauptet, eine Prophetin zu sein, ungehindert gewähren. Und dabei verführt sie mit ihrer Lehre meine Diener zu sexueller Zügellosigkeit und zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht wurde. Ich habe ihr Zeit gegeben, sich zu besinnen und umzukehren, aber es war umsonst. Sie weigert sich, ihre unmoralische Lebensweise aufzugeben. Darum werfe ich sie jetzt aufs Krankenbett. Und die, die mit ihr Ehebruch begangen haben, lasse ich in größte Not geraten, es sei denn, sie kommen zur Besinnung und wenden sich von dem ab, was diese Frau tut. Isabels Kinder aber müssen sterben. Ich werde sie nicht am Leben lassen. Daran werden alle Gemeinden erkennen, dass mir auch die geheimsten Gedanken und Absichten nicht verborgen bleiben und dass ich jedem von euch das geben werde, was er für sein Tun verdient hat. Aber es gibt bei euch in Thyatira auch solche, die diese Lehre nicht angenommen haben und die nichts wissen wollen von dem, was diese Leute die tiefen Geheimnisse des Satans nennen. Ihnen rufe ich zu: Haltet fest, was ihr habt, bis ich komme. Weiter lege ich euch keine Last auf. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht und bis zuletzt nicht aufhört, so zu handeln, wie ich es will, werde ich Macht über die Völker geben, sodass er mit eisernem Zepter über sie regieren und sie wie Tongeschirr zerschmettern wird. Ich verleihe ihm damit dieselbe Macht, die auch ich von meinem Vater bekommen habe. Und als Zeichen dieser Macht werde ich ihm den Morgenstern geben. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt.
Ja, vielen Dank, Priska, für den Text. Ich habe jetzt eine etwas verständlichere Übersetzung gewählt. Und wenn ich gleich ein bisschen tiefer reingehe, dann habe ich hier die Elberfelder, die sehr, sehr nah am Urtext ist und wo wir uns gleich auch ein bisschen dran orientieren werden. Gestartet wird, wie bei allen anderen Sendschreiben, mit dem Schreibbefehl. Ja? Dem Engel der Gemeinde hört hier: Schreibe, dies sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz. Johannes hat diese Briefe an die Gemeinden geschrieben, aber den Schreibauftrag und den Schreibbefehl hat er von Jesus bekommen. Das heißt, es sind Jesu Worte, die wir hier lesen und nicht die von Johannes. Was ich sehr interessant finde, ist, dass diese zwei Bilder, die da gebraucht werden, Bilder sind, die Jesus beschreiben und die wir auch vorher schon Offenbarung 1, 14 und 15 sehen. Feuerflammen und Metall sind zwei Dinge, was diesen Menschen damals, die sehr mit dem Handwerk verbunden war, total griffig war. Ja? Mit Feuer wird geschmiedet und mit Metall wird sehr, sehr viel im Handwerk gearbeitet. Das heißt, es war eine sehr persönliche Anrede an diese Gemeinde. Und ich denke mal, viele haben das sehr gut nachvollziehen können, was dieses Beispiel bedeutet. Und das finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie persönlich unser Gott ist. Ja? Er macht jetzt nicht die Anrede bei allen gleich, sondern er sieht diese Gemeinde, er weiß, welche Stärken sie haben, welche Schwächen sie haben, und er redet sie persönlich an. Das ist eine Eigenschaft, die sich einfach durch die ganze Bibel zieht. Upsa, das ist... Kannst du mal, Rudi, einmal weitermachen? Genau, wir wollen mit dem ersten Punkt starten, beziehungsweise das ist einmal die Übersicht über die Punkte, die ich heute in der Predigt einmal durchgehen werde. Das erste ist, Gott würdigt das Gute. Das zweite, wo der Schwerpunkt drauf liegt, ist, Gott tadelt den giftigen Kompromiss. Das ist der Predigttitel. Und das dritte ist, Gottes Verheißung für den Überwinder. Genau, dann Gott würdigt das Gute. Ich lese nochmal den Vers einmal vor. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Wow, oder? So eine Aneinanderreihung an Eigenschaften, die diese Gemeinde hatte, die sie ausgezeichnet hat. Und ich finde das bemerkenswert, dass Jesus wirklich jede einzelne Eigenschaft davon hervorhebt und es nicht standardmäßig vorausgesetzt sieht, ja? Wir gehen diese Werke oder diese Eigenschaften einmal Schritt für Schritt durch. Das erste, die Werke. Also, griechisch, das Wort Ergon steht dahinter, das ist ein Verhalten, eine Tat, eine Handlung und es zeigt, ob der Glaube wirklich echt ist, ja? Der Glaube ohne Werke ist tot, kennen wir den Vers aus Jakobus und diese Gemeinde lebt einen Glauben, aus dem viele gute Werke entstanden sind. Ja, das ist etwas, was die Gemeinde auszeichnet, was Jesus hier würdigt. Das Zweite, die Liebe. Wir haben es auch als einer unserer Gemeindewerte. Liebe nimmt jeden Menschen an. Die Agape-Liebe, vielleicht dem einen oder anderen schon mal geläufiger Begriff, ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Es ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft, den Nächsten anzunehmen, den Nächsten zu lieben, eine aufopfernde Liebe zu haben. Und das ist die Basis für viele, viele weitere Eigenschaften, die wir als Christen haben sollen. Und dann haben wir noch den Glauben, das Vertrauen darauf, dass Gottes Wort wahr ist. Ja, das ist der Glaube. Man sagt häufig so, ich glaube, dass das Wetter morgen gut wird. Aber der Glaube, der hier gemeint ist, wirklich ein tiefes Vertrauen darauf, dass das, was Jesus, das, was Gott sagt und das, was er für uns getan hat, dass das die Wahrheit ist. Und das ist die Basis, dass daraus Werke entstehen. Dann das Vierte, der Dienst, Diakonia, bestimmt für einen oder anderen auch ein Begriff, den wir auch im Deutschen benutzen, Diakonie, eine dienende Arbeit, eine erbarmende Liebe zu Bedürftigen. Und das wird damals in der damaligen Zeit wahrscheinlich sich nicht nur auf die Menschen beschränkt haben, die außerhalb der Gemeinde waren, sondern wahrscheinlich auch innerhalb. Wenn ihr daran denkt, an die Sozialstruktur, die da in Thyatira geherrscht hat, dass diese Gilden so einen starken Einfluss auf die Christen hatten, dass wenn Christen sich nicht daran gehalten haben, was dort gemacht wurde, dass die ihre Arbeit verloren haben, dann wird es in der Gemeinde sicherlich auch vorgekommen sein, dass einige Menschen finanziell am Abgrund waren und dass vielleicht auch die Diakonia dann den Menschen geholfen, innerhalb der Gemeinde das Geld zusammengetan wurde und dass diese Menschen nicht ohne Einkommen waren. Dann das Fünfte, das Ausharren. Ja? Heute vielleicht ein Begriff, den wir nicht mehr so häufig verwenden. Ich würde jetzt mal sagen, Geduld, Ausdauer, Ertragen ist vielleicht eher ein Begriff, den wir heute kennen. Und damit meint es nicht, auf irgendwas zu warten, worauf wir uns freuen, sondern es meint, dieses Ausharren ist etwas unter widrigen Bedingungen, äußerliche Umstände, die einen ja, bedrängen, die einem nicht gut tun, trotzdem bei der Wahrheit zu bleiben, trotzdem an Jesus festzuhalten. Und dann haben wir das Sechste, und das finde ich eigentlich das, was alles mal zusammenfasst, ja, ist, die letzten Werke sind mehr als die ersten. Was ist zu sehen? Ein Wachstum. Es geht nach oben. Und das ist etwas, eine positive Entwicklung, was aus dieser Gemeinde entstanden ist. Wenn wir uns vielleicht erinnern an die Predigt vom Ralf zum Thema zu der Gemeinde in Ephesus, die hatten zwar Werke, aber da fehlte die Liebe. Die haben aus dogmatischen Gründen, aus lieblosen Gründen haben sie versucht, mit Werken irgendwas zu erreichen, aber da hat die Liebe gefehlt. Und diese Gemeinde bekommt die Liebe attestiert. Und für uns persönlich können wir das auch ableiten. In Hebräer 6, Vers 10 steht, denn Gott ist nicht ungerecht, er vergisst nicht, was ihr getan habt. Ihr habt anderen Christen geholfen und tut es noch. Damit beweist ihr eure Liebe zu ihm. Ja, das heißt, die Liebe, die wir zu anderen Menschen aufbringen durch unseren Dienst, die geben wir auch gleichzeitig an Gott, ja, weil wir dadurch beweisen, dass wir ihn lieben. Und deswegen, liebe Gemeinde, lieber Nachfolger, der schon vielleicht länger mit Gott unterwegs ist, auch gerade erst mit Jesus ein Leben angefangen hat, Gott sieht schon das, was gut ist. Ja, das können wir hier rausnehmen. Und freut sich darüber. Das ist einfach eine Ermutigung für unseren Glaubensalltag. Die Zeit, die wir in die Vorbereitung auf eine Kinderstunde oder auf eine Lobpreiszeit investieren, das Geld, was wir Monat für Monat an Christen in Not spenden, die Geduld, die wir vielleicht beim Zuhören einer unbeliebten Person aufbringen, den Dienst, den wir für uns, also den Dienst, den wir für Jesus in der Gemeinde tun, er ist nicht umsonst. Ja, das ist das, was wir heraus mitnehmen können. Und er vergisst das nicht und spätestens im Himmel werden wir die Belohnung dafür erhalten. Das ist manchmal ein bisschen schwierig greifbar, ja, dass wir hier auf der Erde vielleicht manchmal viel tun, aber wenig Segen erleben. Ich bin mir sicher, Gott segnet auch gerne, aber wir sollen den Blick immer darauf richten, auf den Himmel richten, ja, weil da wird es die endgültige Belohnung geben. Also zusammengefasst, Gott würdigt, Gott sieht das Gute. Jetzt kommen wir zum Hauptthema und ich lese dafür einmal nochmal die Verse 20 bis 23. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib oder die Frau Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tut, und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Siehe, ich werfe sie aufs Bett und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tut von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Da das ein bisschen komplexer und komplizierter ist, möchte ich das in so vier W-Fragen aufteilen. Ja? Erste Frage ist, wer war Isabel? Zweite Frage ist, was wurde toleriert? Dann das dritte, warum wurde es überhaupt toleriert? Warum haben die Christen es damals zugelassen? Und die vierte Frage ist, wie hat Isabel das konkret gemacht? Ja, wer war Isabel? Isabel könnte in diesem Beispiel eine Frau gewesen sein, die so hieß. Viel wahrscheinlicher ist, dass es gekoppelt mit einem Synonym aus einer Person ist, die wir im Alten Testament finden. Und jetzt mal eine Frage an euch. Wer kennt die Geschichte von Isabel? Und jetzt vielleicht jetzt die Frage ein bisschen tiefer. Wer weiß, wo sie steht? Bisschen mal die Ehren sind am Ringen. Genau, im ersten Königebuch, da finden wir diese Geschichte. Und die Isabel, die war eine phönizische Prinzessin, also heidnisch, und heiratete Ahab und kam somit dann in das Volk Israel als eine Königin. Sie lebte 840 vor Christus und das war so zur Zeit von Elia, ja, von dem Propheten Elia, dass wir so ungefähr wissen, wo wir gerade sind. Und diese Isabel, die hatte Einfluss. Und zwar einen ziemlich gewaltigen Einfluss auf das Volk Israel. Das erste ist, sie förderte den Kult des Gottes Baal und der Göttin Astarte. Also sie tat Götzendienst und sie praktizierte es und verbreitete es im ganzen Land. Das zweite, sie verfolgte die wahren Propheten Gottes und ließ einige sogar töten. Und es ist auch berichtet, dass sie den Elia verfolgt hatte und töten wollte. Und das dritte ist, sie verführte und manipulierte den König Ahab zu Sünde. Und er war der König von Israel, er konnte bestimmen. Und dadurch, dass sie ihn verführt hat und das Ganze aktiv gefördert hat, war die Zeit von Israel sehr, sehr schwierig. Es wurde vermischt mit der Anbetung Gottes, wurde eben dieser Baalskult ins Volk Israel eingeführt. Und das zeigt uns so ein bisschen, es zeigt uns eigentlich, was ihr Charakter ist, ja. Also Verführung, Götzendienst, das sind Dinge, die wir irgendwie jetzt auch gerade beim Lesen von dem Sendschreibentext gemerkt haben, dass die davor gekommen sind. Das heißt, es liegt sehr nah, dass das wirklich miteinander zusammenhängt. Dann haben wir davon gelesen, und das ist vielleicht für einige ein bisschen schwierig zu verstehen, ja, hier wird geschrieben davon, dass diese Isabel in starke Bedrängnis geworfen wird, dass es ihr sehr schlecht gehen wird, ihre Kinder wird sogar der Tod prophezeit. Und da ist so die Frage, warum macht Gott das? Warum ist er nicht, warum kann er sie nicht begnadigen? Ja? Und was wir hier wissen müssen, das hatte Priska auch gerade nochmal speziell vorgelesen, ist, Gott hat ihr mehrmals angeboten, Buße zu tun, also umzukehren. Aber sie hat sich aktiv dagegen entschieden. Sie hat sich aktiv gegen dieses Angebot entschieden. Und wie wir gerade schon in so vielen Liedern gesungen haben, ja, von der Gnade und von diesem Geschenk, was Gott uns gemacht hat, dass wir nicht für unsere Sünden vor Gott gerade stehen müssen, sondern dass Jesus für uns bezahlt hat, dass die größte Nacht, die es gibt. Und wir können uns freuen, dass wir diese Nacht angenommen haben. Aber es gibt wohl Menschen, und es gab Menschen damals auch schon, die, obwohl das klar war, trotzdem Nein gesagt haben. Und das war die Strafe. Gott ist ein souveräner Gott. Er kann keine Sünde dulden. Das heißt, er musste diese Person oder diese Personengruppe strafen. Und kommen wir vielleicht jetzt mal zu dem zweiten Bereich. Was wurde toleriert? Du kannst einmal die schwarze Folie einblenden. Was wurde toleriert? Wir haben ja gelesen von sexueller Zügellosigkeit. Bei mir steht Unzucht. Es gibt auch das Wort sexuelle Unmoral. Und Götzenopferfleisch essen. Wenn ihr euch zurückerinnert an die Begebenheit, die ich zu Anfang erzählt habe, habt ihr gemerkt, dass gibt eine Gruppe von Menschen, die für irgendwelche Schutzgötter Opferfeste veranstaltet haben, wo es darum ging, sich mit diesen Gottheiten irgendwie zu vereinen. Ja, das heißt, es wurde Götzenopferfleisch gegessen und es wurde Prostitution betrieben, sexuelle Unmoral. Und was ist eigentlich Gottes Idee bei diesen zwei Dingen? Das sind ja schon zwei sehr wichtige Dinge, die hier angesprochen werden. Gottes Idee mit seinen Geschöpfen war, eine innige Beziehung zwischen Mann und Frau auf Basis einer Lebenspartnerschaft. Wir würden heute sagen Ehe. Ja? Auf Basis dieser Ehe, in diesem Rahmen der Ehe, hat Gott Sexualität geschaffen und es ist genau das Richtige und es ist genau das, was er wollte. Außerhalb dieses gegebenen Rahmens verletzt es immer jemanden. Entweder es verletzt dein Gegenüber, es verletzt dich selbst, vielleicht auf lange Zeit, und am allermeisten verletzt es Gott, weil er uns geschaffen hat und er einen perfekten Plan mit uns hat und wir uns gegen diesen Plan stellen. Und der Götzendienst war ja nichts anderes als eine Entscheidung zu sagen, ich bete einen anderen Gott an. Ich erwarte von meiner Statue oder von was anderem, erwarte ich etwas. Ich erwarte Erfolg, ich erwarte Ruhm, Anerkennung und vielleicht sogar Schuld oder Sündenvergebung. Und unser Gott ist ein Gott, der einen Alleinanspruch hat auf Anbetung. Ja? Und das heißt, es verletzt ihn zutiefst, wenn diese zwei Dinge getan werden. Und die Frage ist ja, wenn damals die Christen Mitglieder dieser Gilde waren, bei diesen Handwerken und bei diesen Festen dabei waren, wie konnten die, also vielleicht denken wir uns heutzutage, wie konnten die da überhaupt mitmachen? Das ist doch eindeutig. Da werden Götzen angebetet, da laufen vielleicht Prostituierte rum und das ist doch eindeutig, dass das nichts ist, was wir tun sollten. Die Frage ist ja, das ist doch ein bisschen persönliches Thema. Glauben wir denn, dass es heute subtiler ist? Ich spreche jetzt ein bisschen was aus, was vielleicht dem einen oder anderen noch nicht so gesagt wurde. Ja, Pornografie als Stichwort. Über 60% der Christen schauen regelmäßig im Internet Pornografie. Warten bis zur Ehe, das ist Gottes Vorstellung. Keine Selbstbefriedigung, ein Sexualpartner fürs Leben. Das waren Gottes Gedanken mit Sexualität. Und was macht die Welt heute? Wenn man überlegt, man sagt diese drei Dinge, du bist ausgelacht. Ja? Das heißt, die Welt predigt komplett das Gegenteil davon. Ja? Du kannst anfangen, wann du willst, kannst machen, wann du willst. Sieht dich ja eh keiner und ein sexuelles Leben, das ist ja Altmode. Das brauchen wir heute nicht mehr. Du kannst machen, mit wem du willst. Aber Gottes Plan ist das komplette Gegenteil. Und wenn ich im Internet unterwegs bin und mich davon beeinflussen lasse, was die Welt über Sexualität denkt, glaubt ja nicht, dass das keinen Einfluss auf euch hat. Ich glaube, wenn wir uns in dieser Bubble bewegen und mitmachen, was die Welt tut, dann hat das einen Einfluss auf uns. Dann denken wir irgendwann vielleicht, ist doch okay, wenn ich das ab und zu mal mache. Alle um mich herum machen das ja auch. Ne? Ist ja nicht so schlimm, wenn ich das tue. Oder Selbstbefriedigung ist vielleicht für mich so eine Art Stressabbau. Andere haben dann andere Dinge, aber das ist ja nicht wirklich eine sexuelle Sünde, oder? Sex vor der Ehe ist auch okay, wenn beide damit einverstanden sind. Das ist ja nichts, wo jetzt Gott was dagegen hat. Das sind vielleicht Kompromisse, die wir uns einreden, ja, gerade bis in diesem Bezug auf Sexualität. Und da gibt es den zweiten Punkt, das ist Götzendienst. Heute haben wir vielleicht nicht mehr diese Statuen. Früher waren das die Statuen, die angebetet wurden, wo man an einen Ort kam und sich etwas erhofft hat von jemandem oder von einer Statue. Und heute ist vielleicht das Streben nach Reichtum, ja, alles daran zu setzen, reich zu werden, etwas zu werden in dieser Welt, Macht und Einfluss zu haben. Und ich glaube, solche Medien wie oder solche Konzepte wie Social Media prägen unsere Kinder ganz besonders. Ja, achtet mal darauf, wie viele junge Mädchen versuchen, über Internet eine große Reichweite zu erlangen, ja, irgendwie Fame zu werden, was Großes zu werden. Das ist ihr einziges Ziel und sie tun dabei fast alles, was man ihnen sagt, ja. Zieh dich nackt aus und pose vor der Kamera, dann kriegst du so und so viele Millionen Aufrufe. Schaut euch das an, das ist heutzutage wirklich, kann man nicht mehr sagen, dass es nicht mehr subtil ist. Es ist sehr, sehr, sehr direkt mit dem heute, die der Teufel versucht, die Menschen zu verführen. Und das ist das Kernthema, ja, mit dem diese Christen verführt wurden. Jetzt vielleicht die Frage, haben wir schon gerade vielleicht ein bisschen beantwortet, warum haben die Christen denn damals, wir springen jetzt mal wieder zurück in die Perspektive der Christen damals, warum haben die Christen das damals überhaupt zugelassen? Sie hatten doch von Jesus schon ganz viele gute Eigenschaften zugesprochen bekommen, ja, sie hatten Liebe, sie hatten Glaube, sie hatten Ausdauer, da waren noch einige gute Dinge dabei. Wir müssen uns da reinversetzen, diese Menschen hatten eine Familie zu versorgen und die waren Handwerker geworden und vielleicht kamen diese, sag ich mal, Dinge, die in dieser Gilde vorgegeben waren, kamen vielleicht erst später. Und dann hat man gedacht, ja, haben wir früher auch gemacht, machen wir jetzt auch. Und haben sich darauf konzentriert, die Familie zu versorgen, hatten vielleicht Angst und Sorge davor, wenn sie da ausgestoßen werden, dass sie eben nicht mehr die Familie versorgen konnten. Und das könnten definitiv Gründe dafür gewesen sein, warum diese Menschen damals darauf reingefallen sind. Ja? Und jetzt ist die Frage, das ist die vierte W-Frage, wie hat die Isabel das geschafft oder wie hat dieser Geist der Isabel das damals geschafft? Und jetzt springe ich so ein bisschen in Vers 26, da wird nämlich dieses Wort erwähnt, Tut mir leid, Vers 24. Nämlich, da geht es nicht um die Lehre, die diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans sind, wie sie es nennen. Das heißt, diese Irrlehre geht auf den Begriff Tiefen des Satans zurück. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das? Ja, was kann ich damit anfangen? Was steht dahinter? Und es geht sich darum, dass den Menschen gesagt wurde, ihr müsst diese Sünde erst ganz tief erfahren und ihr begegnen, damit ihr sie besiegen könnt. Ja, das wurde denen eingeredet. Und wie kann man das anders machen, als daran teilzunehmen, als Teil dessen zu sein, zu sehen, wie tief kann man eigentlich fallen, beziehungsweise wie tief denkt der Teufel und was hat er für Maschen, um Menschen von Gottes Plan abzulenken. Und so könnten diese Menschen eine Rechtfertigung gehabt haben. Ja, ist doch okay. Ich bin ja Christ und ich bleibe auch weiterhin Christ, aber ich musste erfahren, wie tief der Teufel die Menschen verführen kann. Und das beschränkt sich sehr, sehr stark darauf, was wir selbst können. Ne? Also wir begegnen diesen Sünden und wir wissen dann, wie der Teufel ist und wir können ihn dann besiegen. Was ist das Problem dabei? Es wird ganz, ganz klar gesagt, du alleine schaffst das. Aber der Jesus ist da ganz außen vor. Jesus hat damals am Kreuz die Sünde besiegt. Das heißt, wenn wir an ihn unserer Seite haben, können wir durch ihn alleine überwinden. Aus uns heraus schaffen wir das nicht. Und wenn wir sagen, ja, ich möchte besonders stark sein, ich möchte mal gucken, wie tief so diese Abgründe der Sünde sind, dann ist das etwas, was wir nicht tun sollten. Ja, davon wird gewarnt. Und das ist etwas, was diese Isabel durch ihre falschen Lehren in die Gemeinde reingebracht hat. Zusammengefasst können wir also sagen, die Gemeinde war zu tolerant gegenüber der Irrlehre, die dort eingeführt wurde. Und Jesus, der diese Worte geschrieben hat, warnte schon zu seinen Lebzeiten vor diesen falschen Propheten, ja, vor diesen Lehrern. In Matthäus 7, Vers 15 sagt er, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Ja, das heißt, von außen sieht das vielleicht gar nicht so schlecht aus, aber ganz tief ist da eine böse Wurzel drin. Genauso wie das Kuchenstück gerade. Von außen vielleicht wunderbar, aber wenn da eine giftige Spritze drin ist, dann macht es den ganzen Kuchen kaputt und vergiftet. In dem Fall jetzt, wenn wir zurückkommen auf die Gemeinde, vergiftet die ganze Gemeinde. Ja, weil diese Irrlehre zugelassen wurde, konnte sich überall verbreiten und es wurde nicht strikt diese Irrlehre verbannt. Vers 23, wenn wir weitergehen im Text, geht es sich darum, und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich, Jesus, es bin, der Nieren und Herzen erforscht und ich werde euch an jedem geben nach euren Werken. Das bedeutet so viel, Jesus ist derjenige, der unsere Nieren und Herzen, das war damals ein Begriff für den Sitz unserer Gedanken und den Sitz unserer Emotionen. Ja, das heißt, Jesus ist derjenige, der uns geschaffen, er hat uns erdacht, er hat uns wunderbar gemacht. Das heißt, natürlich ist er auch derjenige, der uns kennt, der weiß, was wir denken. Auch wenn wir es nicht aussprechen, wenn wir vielleicht manchmal im Geheimen Dinge tun, er ist trotzdem derjenige, der es weiß, ja, der uns ganz tief kennt und dass wir uns was vormachen vielleicht, dass wir sagen, ja, ich kann es ja vor ihm verstecken, das gibt es bei Jesus nicht. Er ist derjenige, und das möchte er damit sagen. Er möchte damit sagen, ich weiß genau, was ihr tut, auch wenn ihr es vielleicht nach außen nicht zeigt oder es im Verborgenen tut. Und das Zweite, was dort genannt wird, kann vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen befremdlich wirken. Und ich werde euch einem jeden geben nach euren Werken. Wenn wir wissen, dass Jesus für uns gestorben ist und dass er für uns bezahlt hat, dann brauchen wir nicht mehr nach unseren Werken gerichtet werden. Dann brauchen wir nicht mehr zu sagen, ja, ich habe aber ganz viel Gutes getan und deswegen komme ich in den Himmel. Das wäre die Werksgerechtigkeit, weil ich kann mir das irgendwie erkaufen, ja, dass ich in den Himmel komme. Sondern es ist allein ein Gnadengeschenk. Und wenn wir dieses Gnadengeschenk annehmen, dann sind wir davon befreit, was da steht. Weil diejenigen, die Jesus nicht kennen, die müssen wirklich vor Gott stehen und sagen, ich habe das und das und das und das gut gemacht. Aber dann zählt er all das auf, wo wir gegen seinen Plan gehandelt haben. Und wir werden nach diesem Prinzip, werden wir am Ende keine Chance haben, weil wir können niemals das mit guten Taten aufwiegeln, was wir mit schlechten Taten getan haben. Ja, ich nehme mal dieses Beispiel. Du hast jetzt jemanden beklaut. Ja, du hast gestohlen. So. Und dann sagst du dem Richter von dem Richterstuhl, ja, aber ich habe einer alten Frau über die Straße geholfen. Oder ich habe für Brot für die Welt gespendet. Schön, aber diese alte Tat bleibt trotzdem, ne, die kann man dadurch nicht aufwiegen. Und so ähnlich können wir uns das vorstellen, wenn wir Jesus angenommen haben, ja, wenn wir ihn kennen, wenn wir ihm unser Leben gegeben haben, dann hat er den Schuldschein zerrissen. Dann gibt es nicht mehr dieses Gute und Schlechte, sondern das ist bezahlt. Und das ist eine gute Nachricht für uns. Ich komme zum letzten Punkt. Rudi, du kannst einmal auf Punkt 3 gehen. Genau, Gott segnet den Überwinder. Vers 25. Doch was ihr habt, genau, andersrum, ich muss ein bisschen früh anfangen. Ich werfe keine anderen Lasten auf euch, doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Also es gab aber damals in der Gemeinde nicht nur Menschen, die auf diese Irre reingefallen sind, sondern es gab auch anschaulich Leute, die sich dagegen gewehrt haben, ja, die diese Irre nicht angenommen haben. Und diesen spricht Jesus zu, haltet fest das, was ihr habt. Und lasst euch nicht verführen von denen, die vielleicht andere Lehren lehren, die abweichen von dem, was ich habe, sondern haltet daran fest und und haltet daran fest, dass ich derjenige bin, der euch übernatürlich versorgt. Ja, selbst wenn ihr die Arbeit verliert, ich kann euch trotzdem Menschen zur Seite geben, die euch Geld geben. Ihr braucht keine Angst haben, ihr braucht keine Sorge haben. Und das sind ja ganz tief diese Ursachen gewesen, warum Menschen vielleicht daran festgehalten haben, weil sie dachten, ich alleine muss die Familie ernähren und ich muss das selber schaffen, ja, dieses Ego. Aber das ist das, was Gott eben aufhebt mit seiner übernatürlichen Versorgerperspektive. Er kennt unser Leben, er weiß genau, was gut für uns ist und was wir brauchen. Und die letzten Verse, das ist eine sehr bildliche Sprache, die er gebraucht wird. Ja, ich werde euch Macht geben über die Nationen. Und er wird sie hüten mit dem eisernen Stab, wie Töpfergeschwäße zerschmettert werden und so weiter. Das ist eine Verheißung für die, die überwinden. Das bedeutet eine Verheißung, die dieser Irre nicht glauben, sondern die sich umkehren. Das ist jederzeit möglich, umzukehren. Das steht vorher geschrieben. Ja, selbst wenn du in diesen Dingen gefangen bist, du musst nicht dem hinterherlaufen, sondern du kannst umkehren. Und diejenigen, die überwinden, ja, die an Gott festhalten, denen verspricht er Herrschaft. Und ich bin mir sicher, dass das nicht Herrschaft in dem Sinne gewesen ist, dass diese Menschen dann Rache geübt haben oder so, sondern es geht sich hier um eine himmlische Perspektive. Und ich finde das erstaunlich, weil am Ende werden ganz viele menschliche Probleme beschrieben, aber die himmlische Perspektive ist ja immer, dass wir auf die Ewigkeit zusteuern und das wird die Zeit sein, für der wir für immer leben werden, für immer bei ihm sein werden. Und es ist nicht viel wichtiger, diese Perspektive zu haben und dann vielleicht hier auf der Erde ein paar Abstriche machen zu müssen, dass man vielleicht nicht reich geworden ist, dass man vielleicht nicht der berühmteste Mensch geworden ist oder dass man ja nicht gewisse Dinge erreicht hat, das hinter sich zu lassen und sich darauf auszurichten, ey, ich habe hier vielleicht 60, 70, 80, 90 Jahre, aber was ist wichtiger? Das ist die Ewigkeit. Und Jesus verspricht die Herrschaft über die Heiden. Das bedeutet, wir werden im Himmel mit Jesus regieren. Ja, das ist eine wunderbare Perspektive. Wir werden zusammen mit ihm sein. Und das ist die Perspektive, die Jesus am Ende geben möchte und dieser Gemeinde und uns auch. Zum Abschluss können wir also lernen von der Gemeinde und wir können aber auch wir können eine Warnung aus dieser Gemeinde rausnehmen. Ja, wir haben gelernt, dass diese Gemeinde sehr viel getan hat. Sie hat für das Reich Gottes gearbeitet. Sie hat aufopfernde Liebe gehabt für ihre Mitmenschen. Sie hat Glauben, sie hatte Dienst, sie hatte Geduld und sie war auch in einem Wachstum. Es ging bergauf. Das sind super Sachen. Und das ist etwas, da dürfen wir uns auch dran festhalten, dass wenn wir das haben, dass Gott uns das auch zuspricht, dass das gut ist. Ja. Aber dieser starke Glaube, der muss auf dieser festen biblischen Grundlage wurzeln. Wenn wir diese nicht haben, dann kann ihr Lehre reinkommen und kann sagen, ja, aber, Gott hat vielleicht das gesagt, aber ist ja nicht so schlimm. Und wenn wir nicht fest wissen, was Gottes Wille ist, dann können wir es auch nicht erkennen, was ihr Lehre ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir diese Grundlage haben und dann nicht so anfällig sind für diese Verführung und Irrlehre, die da passiert ist. Also da ist diese Kritik an der Toleranz in Thyatira einfach ein warnendes Beispiel für uns. Deswegen passt zum Abschluss ganz gut die Jahreslosung. Die kennen wir sicher alle, ne? Prüft alles und behaltet das Gute. Ich glaube, das ist in dieser Gemeinde auch so angesagt gewesen und für uns heutzutage auch. Ja, dass wir alles, was wir sehen, nicht sofort beurteilen als, ja, es war selbstverständlich vereinbar mit meinem Glauben, habe ich immer schon so gemacht, sondern dass wir wirklich hingehen und Dinge an Gottes Maßstab prüfen. Und da wünsche ich euch und mir, einfach Gottes überreichen Segen dabei. Und ich glaube, da können wir auch diesen Wert Gemeinschaft ganz besonders üben. Lebe und glaube nicht alleine. Es ist total toll, dass wir so eine große Gemeinde sind. und dass wir die Möglichkeit haben, Dinge gemeinsam anzugehen. Ja, gemeinsam in die Bibel zu schauen, wie sieht Gott das, und dass wir damit nicht alleine sind. Wir werden gleich ein Lied singen, und was da nochmal unterstreicht, das Lied heißt Mein ganzes Leben. Nicht ein Teil meines Lebens, sondern mein ganzes Leben möchte ich dir geben. Und vielleicht hast du in deinem Leben faule Kompromisse eingegeben, wo du gesagt hast, ist ja nicht so schlimm, andere machen das ja auch. Ich möchte euch ermutigen, damit zu brechen, das nicht mehr länger mit euch rumzusteppen. Deswegen habe ich für euch vorne 5 Fragen, ja, Fragen, die tief gehen und wo ihr euch gerne jetzt noch eine Zeit der Stille nehmen könnt. Vielleicht eine Minute, wo ihr persönlich ins Gebet geht und fragt, den Heiligen Geist fragt, wo Veränderung im Leben notwendig ist. Das Erste, lasse ich zu, dass ich meine kostbare Zeit verschwende und dem Teufel zu viel Raum gebe? Habe ich Bereiche in meinem Leben, in denen ich bewusst Sünde toleriere, obwohl ich weiß, dass sie mich von Gott entfernt? Zum Beispiel Pornografie. Suche ich meinen Wert mehr in weltlicher Anerkennung als in meiner wahren Identität in Christus? Vielleicht erinnert ihr euch die Predigt von Marco Meyer, diese Übersicht hier. Meine Identität, da ganz viele Punkte aufgeschrieben. Ja, ist das wichtiger oder ist es wichtiger, was die Welt deckt? Passe ich meine Überzeugungen an, um Konflikte zu vermeiden, anstatt für biblische Prinzipien einzustehen? Lasse ich mich von falschen Lehren oder halben Wahrheiten verführen, weil sie angenehmer klingen als die Herausforderungen des Glaubens? Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für diese Gemeinde. Ich danke dir für diesen Wort, wo wir ehrlich sein können vor dir, für nichts versteckt bist, wo wir uns ganz verletzlich zeigen dürfen. Vater, in deiner Gegenwart dürfen wir das, weil du bereits für uns alles getragen hast, du hast bereits alles bezahlt, und die Sünde, die wird nicht mehr aufgewertet gegen das, was wir vielleicht Gutes getan haben, sondern du hast bereits bezahlt und der Schuldschein ist zerrissen. Ich danke dir dafür, Vater. Ich möchte dich bitten, dass du uns allen hilfst, Dinge nicht als selbstverständlichen Glauben zu sehen, sondern dass wir immer wieder uns die Bibel in die Hand nehmen und prüfen, ob das, was ich vielleicht schon Jahre mit mir rumgetragen habe, ob das wirklich Gottes Wille ist oder ob es eine Irrlehre ist, wo die Welt versucht, mich von ihm wegzureißen. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns da wirklich offene Augen verschenkst. Wir leben in einer Welt, die immer höher, immer weiter, immer mehr und die immer verrückter wird. Und möchte ich bitten, dass du uns wirklich eine klare Position schenkst, dass wir uns zu dir bekennen im Alltag. Mir fällt es oft so schwer, wenn Menschen gegen dich sprechen, wenn sie gegen das reden, was du in deinem Wort sagst, dagegen anzugehen, dagegen, ja, Position zu beziehen. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns dabei segnest, dass du uns dabei hilfst. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du uns das heute mitgeben möchtest, dass wir uns auf dich alleine stellen dürfen und dass wir dein Leben oder unser Leben dir ganz überlassen dürfen, Vater. Amen. Ja.